Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg.
Es ist zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, dass in Gewaltfreiheit, mit Ernst und Ernsthaftigkeit und in Solidarität die Menschen für die Zukunft demonstrieren. Dafür danke ich Ihnen allen sehr, sehr herzlich.
Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990.
Es beginnt das Hissen der Fahne, die künftig hier als Flagge der deutschen Einheit für immer hängen wird.
Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Am 3. Oktober 1990 feiern die Deutschen die Wiedervereinigung. Eine friedliche Revolution findet damit ihren krönenden Abschluss. 40 Jahre deutscher Teilung sind Vergangenheit. Noch wenige Jahre zuvor hat kaum jemand diese Entwicklung für möglich gehalten. Dabei kündigen sich seit Mitte der 80er Jahre Reformen in den Ländern des Ostblocks an. Vorreiter ist der Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika. Offenheit und Umbau. Doch die SED-Führung der DDR bleibt hart. In einem Interview mit der Zeitschrift Stern fragt Kurt Hager, Chefideologe der Sozialistischen Einheitspartei SED, noch 1987:
Würden Sie, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?
US-Präsident Ronald Reagan fordert dagegen den Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, unmissverständlich auf, die Mauer niederzureißen.
Mr. Gorbatschow, open this gate. Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Michail Gorbatschow reißt die Mauer zwar nicht ein, doch er vereinbart im Dezember 1987 mit Ronald Reagan den Abbau aller in Europa stationierten amerikanischen und sowjetischen Mittelstreckenraketen innerhalb der kommenden 3 Jahre. Grund für das Entgegenkommen Gorbatschows ist auch die wirtschaftliche Not. Die Planwirtschaft hat die Sowjetunion an den Rand des Ruins getrieben. Die DDR steht ebenfalls kurz vor dem Staatsbankrott. Gegen die Zusage finanzieller Hilfen erklärt sich die DDR 1987 zu Erleichterungen im innerdeutschen Reise- und Postverkehr bereit. Bundeskanzler Helmut Kohl:
Die Menschen in Deutschland leiden unter der Trennung. Sie leiden an einer Mauer, die ihnen buchstäblich im Wege steht und die sie abstößt. Wenn wir abbauen, was Menschen trennt, tragen wir dem unüberhörbaren Verlangen der Deutschen Rechnung. Sie wollen zueinander kommen können, weil sie zueinander gehören.
Bundesbürger freuen sich über die Reiseerleichterungen. Es ist für sie aber nur der erste Schritt.
Die machen so viel Unrecht da drüben, lassen die Menschen nicht drüber, schießen auf sie an der Mauer.
Das ist ja heutzutage das Einzige, was man, wenn schon verschiedene Gesellschaftssysteme existieren, überhaupt machen kann. Ja, dass man wenigstens da auf dieser friedlichen Koexistenz basiert und zusammenarbeitet.
Und vor allen Dingen der Schießbefehl, ja, dass die Leute nicht mehr an der Grenze oder an der Mauer erschossen werden. Ja. Vor allen Dingen, dass die Mauer erstmal fällt. Das wäre natürlich sehr wichtig und dass die Leute hinreisen können, wo sie hinwollen.
Doch von offenen Grenzen und weiteren Veränderungen will die SED-Führung nichts wissen. Zwar finden auch in der DDR seit Mitte der 80er Jahre Oppositionsgruppen mehr und mehr Zulauf. Sie treten für Demokratie und Meinungsfreiheit ein, für Umweltschutz und Abrüstung. Viele werden von der evangelischen Kirche unterstützt. Doch die Staatssicherheit, kurz Stasi, bespitzelt, drangsaliert und verhaftet etliche Oppositionelle. Erich Mielke, Minister für Staatssicherheit, erklärt noch 1988 alle Andersdenkenden zu Feinden des Sozialismus.
Allen im Sinne politischer Untergrundtätigkeit wirkenden Kräften wurde unmissverständlich demonstriert, dass wir gegen Feinde des Sozialismus auch mit den Mitteln des sozialistischen Strafrechts vorgehen, dass unser Bemühen, sie mit politischen Mitteln in die Schranken zu weisen und das zu weisen, dass unsere dabei gezeigte Toleranz und Geduld auch Grenzen hat und fortgesetzte antisozialistische Handlungen, Rechtsverletzungen, alle Bestrebungen, den Sozialismus aufzuweichen und zu zersetzen, nicht zugelassen werden.
Auch die Mauer bleibt für die SED-Führung unantastbar. Erich Honecker, Staatsratsvorsitzender der DDR, sagt im Januar 1989 unbeirrt:
So viel sei aber jetzt schon gesagt, die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind.
Politische Veränderungen finden dagegen in den sozialistischen Bruderstaaten statt. Anfang 1989 verzichtet die ungarische Sozialistische Arbeiterpartei auf ihre verfassungsgemäße Führungsrolle im Staat. Und am 5. April 1989 melden die Tagesthemen über Polen:
Eins der Ergebnisse der monatelangen Beratungen zwischen Regierung und Opposition ist die offizielle Zulassung der Solidarność. So beschlossen und verkündet heute am runden Tisch in Warschau.
In der DDR sehen viele Bürger für sich keine Zukunft mehr. Sie wollen nur noch eines: raus. Viele versuchen nun, über den Bruderstaat Ungarn nach Österreich zu fliehen. Dort sind die Grenzen nicht so streng gesichert. Und dann, am 2. Mai 1989, gehen die Ungarn noch einen Schritt weiter.
Ungarn hat heute damit begonnen, die seit 40 Jahren bestehenden Grenzbefestigungen zu Österreich abzubauen. Auf mehreren Kilometern wurden elektrische Signalanlagen demontiert und Stacheldraht niedergerissen. Bis Ende 1990 sollen an der etwa 350 Kilometer langen Grenze zwischen Ungarn und Österreich alle Alarmanlagen abgebaut sein.
Tausende DDR-Bürger nutzen diese Grenze in den folgenden Urlaubswochen zur Flucht. Die SED-Führung ignoriert auch diese Abstimmung mit den Füßen. Unbeirrt von der beginnenden Massenflucht bereitet sie die Kommunalwahlen am 7. Mai vor. Eine Farce. Das Ergebnis steht schon vorher fest. Nach der Stimmabgabe verkündet der Vorsitzende der Wahlkommission Egon Krenz:
Die Kommunalwahlen im 40. Jahr unseres Arbeiter- und Bauernstaates wurden zu einem eindrucksvollen Votum für die Kandidaten der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik. Für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 98,85%. Gegen die Wahlvorschläge wurden 142.301 Stimme abgegeben. Das sind 1,15%.
Jeder weiß, dass dieses Ergebnis gefälscht wurde. Offener Protest ist jedoch gefährlich. Wie gefährlich, das zeigt das Bruderland China. Am 4. Juni 1989 enden auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking die seit April anhaltenden Demonstrationen für Demokratie und Meinungsfreiheit in einem Massaker. Die Tagesschau meldet:
Zunächst nach Peking. Dort ist die breite Bewegung für mehr demokratische Freiheiten in der vergangenen Nacht mit äußerster Brutalität niedergeschlagen worden. Zwei Wochen nach Verhängung des Kriegsrechts verübten Militäreinheiten ein Massaker an Studenten und Arbeitern. Wahllos wurde in die Menge geschossen, Panzer walzten Demonstranten nieder. In Berichten ist die Rede von tausenden Toten und 10.000 Verletzten.
Die Volkskammer der DDR unterstützt das brutale Vorgehen der chinesischen Staatsmacht. Viele DDR-Bürger sehen nun erst recht keine Chance mehr auf Veränderung im eigenen Land. Etliche versuchen, über die bundesdeutschen Botschaften in Prag, Budapest, Warschau sowie die ständige Vertretung in Ost-Berlin in den Westen zu gelangen. Regierungssprecher Herbert Schmülling erklärt, die Bundesrepublik habe
wiederholt darauf hingewiesen und tut dies heute wiederum, dass ein Verbleiben in der ständigen Vertretung oder in einer Botschaft kein geeigneter Weg zur Lösung von Ausreiseproblemen ist. Die Entscheidung über eine Ausreise liegt ausschließlich bei der DDR.
Die Worte nutzen nichts. Mit der Urlaubszeit im Sommer setzt die größte Massenflucht in der Geschichte der DDR ein. Im August 1989 müssen erst die ständige Vertretung in Ost-Berlin, dann auch die deutsche Botschaft in Budapest wegen Überfüllung geschlossen werden. Am 19. August 1989 nutzen mehr als 600 Urlauber aus der DDR ein Fest der Pan-Europa-Union an der ungarisch-österreichischen Grenze für die Flucht nach Österreich.
Es ging ganz normale Wege an Stacheldrahtzäunen vorbei. Und auf einmal sahen wir nur die Presse und geklatscht und da wussten wir, jetzt sind wir hier, wir wollten es nicht glauben.
In der Nacht vom 10. auf den 11. September öffnet die ungarische Regierung entgegen bestehender Verträge mit Ost-Berlin endgültig die Grenze für alle DDR-Bewohner. Doch Erich Honecker behauptet zu diesem Zeitpunkt immer noch:
Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.
Doch die Flüchtlinge des Sozialismus werden von gar nichts mehr aufgehalten. Wer nicht nach Ungarn gelangt, der versucht, über Zäune und Mauern in die bald völlig überfüllten bundesdeutschen Botschaften zu kommen. In Warschau suchen 800, in Prag sogar mehrere tausend Menschen Schutz.
Katastrophale Zustände. Eine Frau hat ein Kind entbunden gestern und sind keine ärztlichen Medikamente da. Ein Arzt steht zur Verfügung. Es muss hier eine Lösung getroffen werden. Unbedingt. Wir halten das hier nicht mehr aus.
Um die unhaltbaren Zustände in den Botschaften zu beenden, finden zahlreiche diplomatische Gespräche statt. Am 30. September verkündet Außenminister Hans-Dietrich Genscher das Ergebnis der Verhandlungen vom Balkon der Prager Botschaft aus.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Seine Mitteilung, dass den Ausreiseersuchen stattgegeben wird, geht im Jubel unter. Während die einen zu flüchten versuchen, wollen andere die DDR von innen verändern. Ab dem Spätsommer 1989 entstehen neue wichtige Oppositionsgruppen. Die Malerin Bärbel Bohley, der Molekularbiologe Jens Reich, der Pfarrer Joachim Gauck und andere gründen das neue Forum. Es folgen Gruppen wie Demokratie Jetzt, bei der sich unter anderem die späteren Politiker Regine Hildebrand und Wolfgang Tiefensee engagieren, und der Demokratische Aufbruch, zu dem neben den Theologen Rainer Eppelmann und Friedrich Schorlemmer auch die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört. Seit Anfang September demonstrieren Oppositionelle in Leipzig jeden Montag gegen 17 Uhr. Von Woche zu Woche nehmen mehr Bürger an diesen sogenannten Montagsdemonstrationen teil. Als am 2. Oktober schon etwa 10.000 Menschen mitmarschieren, versucht die Polizei, sie mit Schlagstöcken auseinanderzutreiben. Auch in anderen Städten demonstrieren Bürger nun regelmäßig für mehr Demokratie und Reisefreiheit. Sie rufen: Wir sind das Volk. Völlig unbeirrt von den Massenkundgebungen bereitet die SED-Führung den 40. Jahrestag der Republik vor. Die Feiern am 7. Oktober 1989 wirken mit Umzügen und Militärparaden nahezu grotesk.
Wie die Sowjetunion, die uns befreit hat, wie die Volksrepublik China, die in diesen Tagen ebenfalls ihren 40. Gründungsjubiläum beginnen, wie Volkspolen und die CSR, wie die anderen sozialistischen Länder, wie die Deutsche Demokratische Republik, zum Jahr 2000 diese Schwelle mit der Gewissheit überschreiten, dass nur dem Sozialismus die Zukunft gehört.
Auch Michael Gorbatschow kommt und sagt den Satz, der leicht abgewandelt als wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, so berühmt geworden ist.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
Am Abend des Jahrestages kommt es in Ost-Berlin zu spontanen Protestzügen gegen das SED-Regime. Die Demonstranten werden mit Schlagstöcken und Wasserwerfern traktiert. Etwa 1.000 Personen kommen in Haft. Die Proteste gegen die SED-Herrschaft nehmen dennoch zu. 9. Oktober 1989. Trotz der Gerüchte über bereitstehende Panzer und einen Schießbefehl ziehen am frühen Abend mehr als 70.000 Menschen durch Leipzig. Während der Demonstration wird über die Lautsprecher des Leipziger Stadtfunks mehrfach ein Aufruf verbreitet.
Die Leipziger Bürger, Professor Kurt Masur, Pfarrer Dr. Peter Zimmermann, der Kabarettist Bernd Lutz Lange und die Sekretäre der SED-Bezirksleitung Dr. Kurt Meyer, Jochen Pommert und Dr. Roland Wölzel wenden sich mit folgendem Aufruf an alle Leipziger.
Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur.
Der Aufruf hat Erfolg. Die Demonstranten bleiben ruhig. Und die rund 8000 Sicherheitskräfte greifen tatsächlich nicht ein. Der friedliche Verlauf der Großdemonstration wird als Sieg über die SED empfunden. Eine Woche später nehmen 120.000 Menschen an der Montagsdemonstration in Leipzig teil. Und wieder halten sich die Sicherheitskräfte zurück. In der Parteiführung bricht Streit darüber aus, wie man auf die Massenproteste reagieren soll. Am 18. Oktober erklärt Erich Honecker auf Druck der Genossen schließlich seinen Rücktritt.
Liebe Genossinnen und Genossen, nach reiflicher Überlegung und im Ergebnis der gestrigen Beratung im Politbüro bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK, vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden.
Sein Nachfolger wird der bisherige stellvertretende Staatsratsvorsitzende Egon Krenz. Krenz kündigt Reformen an, setzt der Umgestaltung aber Grenzen.
Wir können nicht übersehen, dass die traditionelle Stärke unserer Partei ihr Vertrauensverhältnis mit dem Volk beeinträchtigt worden ist. Verstärkt suchen die Gegner des Sozialismus, die äußeren wie die inneren, daraus Vorteile für sich zu ziehen. Sie wittern Morgenluft und setzen darauf, ohne das Risiko offener Aggression, die DDR in kapitalistische Verhältnisse zurückzureformieren. Das aber, Genossinnen und Genossen, das sollte das eindeutige Urteil unseres Zentralkomitees sein. Das wird es niemals geben.
Die DDR-Bürger bleiben skeptisch. Zu lange gehörte Krenz zum engen Kreis der Machthaber. Bärbel Bohley, Sprecherin des Neuen Forums, erklärt:
Er ist ziemlich unglaubhaft für uns. Und keiner traut ihm zu, dass er wirklich die notwendigen Reformen hier in Gang setzt. Er müsste sich also wirklich sehr, sehr verändern und müsste sehr, sehr viel neue Wege beschreiten, die ihm eigentlich keiner so recht zutraut.
Am 24. Oktober wird Egon Krenz zum Staatsratsvorsitzenden und zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates durch die Volkskammer gewählt. Einen Tag vorher hat es in Leipzig die mit 300.000 Teilnehmern bislang größte Montagsdemonstration gegeben. Die Demonstranten in der DDR fordern inzwischen ganz konkret den Abriss der Mauer. November 1989. Mehr als 500.000 Menschen versammeln sich auf dem Ostberliner Alexanderplatz. Schauspieler und andere Künstler hatten zu der Demonstration aufgerufen und die SED-Führung hatte sie genehmigt. Unter den Rednern sind die Schriftstellerin Christa Wolf und der Pfarrer Friedrich Schorlemmer.
Jetzt brauchen wir buchstäblich jeden und jede. Es ist wahr, unser Land ist kaputt, ziemlich kaputt. Es ist wahr, dumpf, geduckt, bevormundet haben wir gelebt, so viele Jahre. Heute sind wir hierher gekommen, offener, aufrechter, selbstbewusster. Wir finden zu uns selbst. Wir werden aus Objekten zu Subjekten des politischen Handelns. Wir können stolz sein.
Verblüfft beobachten wir die Wendigen, im Volksmund Wendehälse genannt. Die laut Lexikon sich rasch und leicht einer gegebenen neuen Situation anpassen, sich in ihr geschickt bewegen, sie zu nutzen verstehen. Sie am meisten, glaube ich, blockieren die Glaubwürdigkeit der neuen Politik.
Drei Tage nach der Demonstration am 7. November 1989 erklärt der Regierungssprecher der DDR, Wolfgang Mayer:
Ich möchte Sie darüber informieren, dass der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik am heutigen Dienstag in seiner Sitzung beschlossen hat, zurückzutreten. Die Regierung wendet sich an die Bürger unseres Landes in dieser politisch und ökonomisch ernsten Situation, alle Kräfte dafür einzusetzen, dass alle für das Volk, die Gesellschaft und die Wirtschaft lebensnotwendigen Funktionen aufrechterhalten werden.
Einen Tag später verließ die Schriftstellerin Christa Wolf in der Sendung Aktuelle Kamera einen Aufruf.
Liebe Mitbürger, wir alle sind tief beunruhigt. Wir sehen die Tausende, die täglich unser Land verlassen. Wir bitten Sie, bleiben Sie doch in Ihrer Heimat. Bleiben Sie bei uns. Was können wir Ihnen versprechen? Kein leichtes, aber ein nützliches und interessantes Leben. Keinen schnellen Wohlstand, aber Mitwirkung an großen Veränderungen. Wir wollen einstehen für Demokratisierung, freie Wahlen, Rechtssicherheit und Freizügigkeit. Wir brauchen Sie. Fassen Sie zu sich und zu uns, die wir hier bleiben wollen, Vertrauen.
Doch das Vertrauen ist verschwunden. Seit Anfang November lässt die Tschechoslowakei DDR-Bürger ohne Formalitäten ausreisen. Die Mauer ist schon damit nur noch eine Farce. Eine erneute Fluchtwelle rollt an. Auffanglager sollen die vielen Menschen aufnehmen. Der Hessische Rundfunk berichtet am 8. November 1989:
Was sich zurzeit in der DDR abspielt, das hätte sicher noch vor wenigen Wochen kaum einer geglaubt. Die Ereignisse überschlagen sich. Tausende von Flüchtlingen kommen täglich und nächtlich über die Grenze in die Bundesrepublik und die Auffanglager sind überfüllt.
Du hast 40 Jahre belogen, also das wird nichts mehr. Da war man mit den Nerven am Ende, ja. Wir haben nur gearbeitet und haben nichts gehabt davon.
Was halten Sie jetzt von den Reformen?
Also wir waren auch schon einmal mit zum Demonstrieren, aber das ist nur alles ein Blabla. Also ich glaube nicht, dass da was rauskommt. Die Menschen, die werden bloß hingehalten.
Tatsächlich haben noch immer nicht alle Mitglieder des Zentralkomitees, die in diesen Tagen zusammensitzen, den Ernst der Situation begriffen. Am 9. November 1989 erklärt Christa Herrmann, erste Sekretärin der Kreisleitung Reichenbach, bei der 10. Tagung des Zentralkomitees die Lage so:
Die Menschen des Kreises fordern eine Neuregelung des Verteilungsprinzips von Waren in unserem Land. Es darf nicht sein, dass bei uns Bürger auf Waren Jahre warten müssen und diese Konsumgüter in anderen Bezirken zum Beispiel zum ständigen Angebot gehören. In gleicher Weise ist es unreal zu fordern, dass sich jeder Bezirk und Kreis zum Beispiel mit Gemüse selbst zu versorgen hat. Blumenkohl und Gurken wachsen nun einmal in anderen Gebieten unserer Republik besser als in unserem Vogtland.
Doch den meisten Mitgliedern des Zentralkomitees ist inzwischen klar geworden, dass es längst um mehr geht als die Gurkenfrage. Es droht der komplette Zusammenbruch der SED-Herrschaft. Um dem Massenprotest die Spitze zu nehmen, segnet das ZK der SED an diesem 9. November 1989 einen Entwurf für ein neues Reisegesetz ab. Zu diesem Zeitpunkt ist das SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski nicht mehr in der Sitzung des ZK. Als neu ernannter Regierungssprecher bekommt er die neuen Bestimmungen auf einem Zettel in die Hand gedrückt. Erst am Schluss der abendlichen internationalen Pressekonferenz erinnert er sich an dieses Papier. Kurz vor 19 Uhr holt er es hervor und teilt den Journalisten mit:
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte?
Ab sofort.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen.
Wann tritt das in
Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Doch das stimmt nicht. Schabowski hat übersehen, dass die Regelung erst am nächsten Morgen ab 10 Uhr gelten soll. Verwirrung macht sich breit. Um 22.30 Uhr verkündet Moderator Hans-Joachim Friedrichs in den Tagesthemen der ARD.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
Entgegen der Aussage Hans-Joachim Friedrichs sind die Grenzübergänge zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht offen. Doch nun strömen Tausende von Ostberlinern zu den Übergangsstellen an der Berliner Mauer. Die Grenzsoldaten sind auf den einsetzenden Menschenansturm nicht vorbereitet. Sie wissen nicht, was sie tun sollen und lenken schließlich ein. Kurz vor Mitternacht gehen die ersten Schlagbäume hoch.
So was Schönes, kann man nicht beschreiben.
Ich habe einen Bruder hier drin. Ich werde ihn sofort besuchen. Ich kenne mich hier überhaupt nicht.
Ich war schon im Bett und wollte das selbst erleben.
Ja.
Ist das die Irre? Und als Berliner muss man das mal miterlebt haben. Der Tag der Freiheit.
Und das ist ein Gefühl in der Seele, dass ich kann gar nicht sagen, wie einem zumute ist. Ja? Und das sind ganz erhebende Momente. Ja?
Menschen aus Ost und West erklimmen die Berliner Mauer, tanzen auf ihr, springen auf die andere Seite. Das einst so gefürchtete Betonbauwerk hat seinen Schrecken verloren. Erst morgens kehrt an der Grenze zwischen Ost- und West-Berlin Ruhe ein. Die Politiker der Bundesrepublik werden von der Öffnung der Grenzen überrascht. Bundeskanzler Helmut Kohl bricht seinen Polenbesuch ab. Am Abend des 10. November sprechen er und Willy Brandt vor dem Schöneberger Rathaus in West-Berlin zu 20.000 begeisterten Menschen.
Wie wir, die wir gerade aus Warschau hergekommen sind, dort empfunden hat, was der Reformprozess in Ungarn und in Polen möglich gemacht hat, der weiß, dass es jetzt gilt, mit Bedachtsamkeit Schritt für Schritt den Weg in die gemeinsame Zukunft zu finden.
Der SPD-Politiker Willy Brandt hatte im August 1961 als regierender Bürgermeister von Berlin den Bau der Mauer mit ansehen müssen. Nun, 28 Jahre später, sagt er:
Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg, aber wir finden uns erst an einer Zwischenstation. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angelangt. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns.
Brandts berühmte Worte: Nun wächst zusammen, was zusammen gehört, die stehen im Redemanuskript. Vor dem Schöneberger Rathaus weicht er ausgerechnet an dieser Stelle vom Manuskript ab. Dennoch wird der Satz bis heute immer wieder zitiert. Der Wandel in der DDR geht rasant weiter. Drei Tage später, am 13. November, wählt die DDR-Volkskammer den Dresdner SED-Chef Hans Modrow zum neuen Vorsitzenden des Ministerrates. Er löst damit Willi Stoff ab. Am selben Tag spricht Erich Mielke vor der Volkskammer. Und zum ersten Mal trauen sich die Abgeordneten, in der Öffentlichkeit über den Minister für Staatssicherheit zu lachen.
Wir haben, Genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. In überall. Ja, wir haben einen Kontakt, Ihr werdet gleich hören. Warum. Ich fürchte mich nicht, ohne Rededisposition hier Antwort zu stehen. Aber einen Moment mal bitte.
Ja, bitte.
So, Geschäftsordnung, ich bitte doch endlich dafür zu sorgen. In dieser Kammer sitzen nicht nur Genossen. Ich bitte
ja, bitte Verzeihung. Das ist doch nur eine natürliche menschliche Sache. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe. Ich liebe doch alle Menschen. Na, ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler.
Während der früher so gefürchtete Chef der Staatssicherheit in der Volkskammer ausgelacht wird, herrscht an der Grenze zur Bundesrepublik Volksfeststimmung.
Wunderbar.
Über ja, 100.000.
Herrlich, Meter. Herrlich.
Da könntest du umplatzieren.
Herrlich. Wir wollen nur mal gucken. Und ich will jetzt einfach nur rüberfahren und will meine Eltern anrufen. Und will ihm sagen, dass die Grenze offen ist. Ja, ich kann es noch nicht fassen. Ja?
Wir wollen erstmal zu unseren Verwandten und sehen, wie sie uns aufnehmen.
In der Bundesrepublik erhält jeder DDR-Bürger ein Begrüßungsgeld von 100 Mark. Trotz der Reiseerleichterungen, die Bürger der DDR gehen weiter auf die Straße.
Egon Krenz meint, die SED sei der Garant für eine demokratische Entwicklung. Weil 2 Millionen Kommunisten für ihre notwendige Integrität bürgen. In der SED sind aber leider sehr wenige Kommunisten, aber sehr viele Opportunisten.
Während die ersten Mauerspechte sich ihr Souvenir mit Hammer und Meißel aus der Grenzbefestigung zwischen West- und Ost-Berlin hacken, rufen die Demonstranten nicht mehr »Wir sind das Volk«, sondern »Wir sind ein Volk«. Währenddessen bereitet Bundeskanzler Helmut Kohl die weiteren Schritte vor. Am 28. November verliest er im Bundestag sein 10-Punkte-Programm für das Miteinander beider deutscher Staaten.
Wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen, nämlich konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln mit dem Ziel, eine Föderation, das heißt eine bundesstaatliche Ordnung in Deutschland zu schaffen. Wie ein wiedervereinigtes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher.
Ein paar Tage später, am 1. Dezember 1989, streicht die Volkskammer den Führungsanspruch der SED aus der Verfassung. Der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Hans Modrow, erklärt sich zu Verhandlungen am runden Tisch mit den 5 ehemaligen Blockparteien und 7 Oppositionsgruppen bereit.
Der runde Tisch ist vereinbart. Er sollte zu einem wirklich neuen Aufbruch all der Kräfte in unserem Land führen, die heute Vertrauen gewinnen, die Vertrauen besitzen, die um Vertrauen kämpfen, aber auch dafür, dass alle bereit sind, Verantwortung zu tragen.
Am 3. Dezember gibt Egon Krenz auf der Tagung des ZK der SED zu, die Ergebnisse der Kommunalwahl gefälscht zu haben.
Selbstverständlich ist mir klar und bewusst, dass das erzielte Wahlergebnis mit der tatsächlichen politischen Situation im Lande weder damals noch heute übereingestimmt hat. Es gab aber keine andere Möglichkeit, ein anderes Wahlergebnis bekannt zu geben, weil es so entsprechend den Protokollen, die auch in den Kreisen existierten, zusammengestellt worden ist. Würden wir jetzt, wie das einige vorschlagen, diese Frage neu aufrollen, Genossinnen und Genossen, ich habe die Furcht, dann räumen wir nicht nur Positionen, die wir noch besitzen, dann können wir ganz nach Hause gehen.
Günter Schabowski verliest an diesem Tag vor dem ZK-Gebäude eine Erklärung.
Hans Albrecht, Erich Honecker, Werner Prolikowski, Günter Kleiber, Erich Mielke, Gerhard Müller, Alexander Schalk-Golodkowski, Horst Sindermann, Willi Storf, Harry Tisch, Herbert Ziegenhahn und Dieter Müller werden aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen. Aufgrund der Schwere ihrer Verstöße, gegen das Statut der SED und in Anbetracht zahlreicher Forderungen und Anträge von Kreisdelegiertenkonferenzen werden sie zugleich aus der SED ausgeschlossen.
Am selben Tag treten das gesamte Politbüro und das ZK der SED mit Egon Krenz an der Spitze zurück. Die ehemaligen Politbüromitglieder Günther Mittag und Harry Tisch sowie 2 Bezirkssekretäre werden wegen schwerer Schädigung des Volkseigentums verhaftet. Am 6. Dezember legt Egon Krenz auch sein Amt als Staatsratsvorsitzender nieder. Neuer Staatsratsvorsitzender wird Manfred Gerlach, der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, LDPD. Zwischen der DDR und der Bundesrepublik gibt es viele Konsultationen. Am 19. Dezember trifft Helmut Kohl in Dresden mit Ministerpräsident Hans Modrow zusammen, um über eine Vertragsgemeinschaft der beiden deutschen Staaten zu sprechen. Hans Modrow schließt an diesem Tag eine Wiedervereinigung ausdrücklich aus.
Ich gehe davon aus, dass wir zwei unabhängig voneinander existierende souveräne deutsche Staaten haben. Und ich meine, das ist es, was wir zur Stunde brauchen.
Als jedoch Helmut Kohl am Abend vor der Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Frauenkirche spricht, ist der Ruf der begeisterten Zuhörer nach einem vereinten Deutschland unüberhörbar.
Es ist zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, dass in Gewaltfreiheit, mit Ernst und Ernsthaftigkeit und in Solidarität die Menschen für die Zukunft demonstrieren. Dafür danke ich Ihnen allen sehr, sehr herzlich. Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
Ab Weihnachten können auch Bundesbürger und Westberliner ohne Visum und Zwangsumtausch in die DDR einreisen. So geht ein Jahr zu Ende, das auch in anderen Ostblockländern dramatische Veränderungen brachte. Am 23. Oktober hatte Ungarn die Republik ausgerufen. In Rumänien war die Herrschaft Ceausescus nach blutigen Unruhen zu Ende gegangen. Der Diktator und seine Frau wurden am 25. Dezember hingerichtet. In der Tschechoslowakei verdrängt die samtene, weil weitgehend gewaltfreie Revolution, die Kommunisten von ihren Posten. Wochenlang hatten dort die Demonstranten Havel auf die Burg gerufen. Am 29. Dezember 1989 wird der Schriftsteller und Bürgerrechtler Václav Havel zum Staatspräsidenten der Tschechoslowakei gewählt. In der DDR richtet sich der Zorn der Bürger im neuen Jahr gegen das Ministerium für Staatssicherheit, seit November umbenannt in Amt für nationale Sicherheit. Als durchsickert, dass die Mitarbeiter dort Dokumente vernichten, besetzen Bürger die Bezirksdienststellen des Ministeriums. Am 15. Januar 1990 stürmt eine Menschenmenge die Zentrale des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes in Ost-Berlin. Die Situation eskaliert.
Hier wurden also Gegenstände aus den Fenstern geworfen, Möbelstücke, Fahnen, Bücher, Akten wurden herausgeworfen. Und die Menge, die hier steht, protestiert und pfeift, dass diese Leute das also tun. Und im Moment sind die Vertreter des neuen Forums bemüht, mit diesen Randalen ins Gespräch zu kommen, sie also zu überzeugen, dass sie doch bitte das Gelände zu verlassen haben. Und da kann sich eigentlich jeder sein eigenes Urteil bilden.
Letztendlich können viele Stasi-Unterlagen gesichert werden. 1991 wird ein Amt gegründet, das die Unterlagen der Stasi bewahren und auswerten soll. Erster Leiter wird der Pfarrer Joachim Gauck. Am 1. Februar 1990 stellt Ministerpräsident Hans Modrow, der bislang gegen den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik war, der Presse sein Konzept für Deutschland einig Vaterland vor.
Die Konzeption für Deutschland einig Vaterland, die ich Ihnen unterbreiten möchte, sieht ein stufenweises, für die europäischen Völker überschaubares und vor allem berechenbares Zusammengehen beider deutscher Staaten vor.
Eine Wiedervereinigung ohne die Zustimmung der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ist ausgeschlossen. Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Bundeskanzler Helmut Kohl reisen daher nach Moskau, um das weitere Vorgehen mit Michail Gorbatschow abzusprechen. Am 11. Februar kann Kohl vor der Presse verkünden:
Ich habe heute Abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu übermitteln. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, dass es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staat zusammenleben will. Generalsekretär Gorbatschow hat mir unmissverständlich zugesagt, dass die Sowjetunion die Entscheidung der Deutschen, in einem Staat zu leben, respektieren wird. Und dass es Sache der Deutschen ist, den Zeitpunkt und den Weg der Einigung selbst zu bestimmen.
Auch US-Präsident George Bush erklärt, dass sein Land die deutsche Einheit akzeptiere. Bundeskanzler Kohl und Ministerpräsident Hans Modrow verhandeln nun die weiteren Schritte. Modrow fordert 15 Millionen Mark Soforthilfe. Kohl lehnt dies ab und macht seinerseits einen Vorschlag zu einer baldigen Währungs- und Wirtschaftsunion.
Aus unserer Sicht besteht dieses Angebot im Kern aus zwei Teilen. An einem Stichtag wird die Mark der DDR als Währungseinheit und gesetzliches Zahlungsmittel durch die D-Mark ersetzt. Und zweitens, zeitgleich müssen von der DDR die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung einer sozialen Marktwirtschaft geschaffen sein.
Die SED versucht derweil die Erneuerung. Im Dezember 1989 hat sie den Rechtsanwalt Gregor Gysi zum neuen Vorsitzenden der Partei gewählt, die sich nun SED, Partei des Demokratischen Sozialismus, kurz SED-PDS nennt. Auflösen, wie es viele Kritiker fordern, will sich die Partei jedoch nicht. Gysi erklärt im Januar 1990:
Nach langer, reiflicher und zum Teil kontroverser Diskussion geht der Parteivorstand davon aus, dass die Auflösung der Partei die Polarisierung in der Gesellschaft und den Grad der erreichten Spannungen nicht abbauen kann. Im Gegenteil.
Die Sozialistische Partei scheut den harten Schnitt, obwohl die Staatsanwaltschaft mittlerweile gegen 30 ehemalige DDR-Spitzenfunktionäre, unter ihnen 10 Politbüromitglieder, ermittelt. Ende Januar kommt auch Erich Honecker in Untersuchungshaft. Er wird aber schon am nächsten Tag wieder entlassen, da er wegen eines Nierentumors haftunfähig ist. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft der DDR erklärt Anfang Februar 1990 die einzelnen Verfahren.
Das ist zunächst das Verfahren wegen Hochverrats und wegen schwerer Eigentumsverbrechen gegen Honecker, Mielke, Mittag und Hermann, wo der Ausgangspunkt der Ermittlungen darin liegt, dass diese Leute die Macht an sich gerissen, die Verfassung gebrochen, das Volk unterdrückt und unser Land in den Ruin geführt haben.
Am 18. März finden die ersten und letzten freien Volkskammerwahlen in der Geschichte der DDR statt. 94% der Wahlberechtigten geben ihre Stimme ab. Es siegt die konservative Allianz aus CDU, DSU und demokratischem Aufbruch mit fast 48% der Stimmen. Die Ost-SPD erringt knapp 22% und die PDS mit Gregor Gysi und Hans Modrow an der Spitze kommt trotz ihrer SED-Vergangenheit auf gut 16%. Das liberale Parteienbündnis wählen 5,3%. Bündnis 90, ein Zusammenschluss der DDR-Bürgerbewegungen Demokratie Jetzt, Initiative Frieden und Menschenrechte sowie Teilen des neuen Forums, die so wichtig für die friedliche Revolution waren, erhält nur 2,9% der Stimmen. Jens Reich vom neuen Forum erklärt das schlechte Abschneiden dieses Parteienbündnisses so.
In Gethsemane waren immer kleine Gruppen und wir sind wieder eine kleine Gruppe. Da sind wir wieder angekommen. Und zwischendurch haben wir das geschafft, mitgeholfen, das zu schaffen, dass unsere Kinder jetzt ins Ausland fahren können, dass wir die Welt sehen können, dass wir uns unterhalten können, ohne dass anschließend zwei Herren mich mitnehmen. Ich denke, das ist das Wichtigste.
Sabine Bergmann-Pohl wird die letzte Volkskammerpräsidentin, der CDU-Vorsitzende Lothar de Maizière der letzte Ministerpräsident der DDR. Sein Kabinett besteht aus einer großen Koalition aus CDU, DSU, Demokratischem Aufbruch, SPD und dem Bund Freier Liberaler. In seiner Regierungserklärung vom 19. April bekräftigt Lothar de Maizière im Berliner Palast der Republik seinen Willen zur zügigen Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Und er erklärt:
Die Einheit muss so schnell wie möglich kommen, aber ihre Rahmenbedingungen müssen so gut, so vernünftig und so zukunftsfähig wie nötig sein. Beide Anliegen, Tempo und Qualität, lassen sich am besten gewährleisten, wenn wir die Einheit über einen vertraglich zu vereinbarenden Weg gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes verwirklichen. Wir werden gefragt, haben wir nichts einzubringen in die deutsche Einheit? Und wir antworten, doch, wir haben. Wir bringen ein unser Land und unsere Menschen. Wir bringen geschaffene Werte und unseren Fleiß ein. Unsere Ausbildung und unsere Improvisationsgabe. Not macht auch erfinderisch.
Wie in der Rede angekündigt, stimmen die Koalitionspartner der Vereinigung Deutschlands nach Artikel 23 des Grundgesetzes zu und damit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Zwischen der Bundesrepublik und der DDR wird nun der Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ausgearbeitet. Bundeskanzler Helmut Kohl wirbt im Bundestag für den Vertrag.
Meinen Landsleuten in der DDR rufe ich zu, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft bietet ihnen alle Chancen. Ja, ich sage bewusst die Gewähr dafür, dass Mecklenburg und Vorpommern und Sachsen und Anhalt, dass Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder blühende Landschaften, wirtschaftlich blühende Landschaften in Deutschland sein werden, in denen es sich für jeden lohnt, zu leben und zu arbeiten.
Ein Satz, für den es später immer wieder kritisiert wird. Denn offene Grenzen und Staatsvertrag bringen auch Probleme. Der Berliner DGB-Vorsitzende Michael Pagels warnt:
Wir ja wissen, dass mit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion und damit mit der Einführung Kosten-Nutzen-Rechnung und der Marktwirtschaft die Arbeitslosigkeit in der DDR dramatisch anwachsen wird.
Doch diese zukünftigen Probleme werden verdrängt. Am 1. Juli 1990 tritt der Staatsvertrag in Kraft. Die D-Mark wird damit alleiniges Zahlungsmittel in der DDR. Während sich die Bürger der DDR mit der D-Mark anfreunden, werden die Einzelheiten der Wiedervereinigung in den sogenannten 2+4-Gesprächen erörtert. Seit dem 5. Mai verhandeln die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien, mit der Bundesrepublik und der DDR. Bei den Verhandlungen geht es auch um die Bündniszugehörigkeit Gesamtdeutschlands. Die Westmächte wollen, dass Deutschland Mitglied der NATO bleibt, für die Sowjetunion ein schwieriger Punkt. Um diese Frage zu klären, besuchen Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher Mitte Juli 1990 den sowjetischen Staatschef in dessen Jagdhütte im Kaukasus. Nach dem Besuch bei Michail Gorbatschow kann Helmut Kohl am 16. Juli 1990 verkünden:
Erstens, die Einigung Deutschlands umfasst die Bundesrepublik, die DDR und Berlin. Zweitens, wenn die Einigung vollzogen wird, werden die vier Mächte Rechte und Verantwortlichkeiten vollständig abgelöst. Damit erhält das geeinte Deutschland zum Zeitpunkt seiner Vereinigung seine volle und uneingeschränkte Souveränität. Drittens, das vereinte Deutschland kann in Ausübung seiner uneingeschränkten Souveränität frei und selbst entscheiden, ob und welchem Bündnis es angehören will. Das entspricht der KSZE-Schlussakte. Ich habe als die Auffassung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass das geeinte Deutschland Mitglied des Atlantischen Bündnisses sein möchte. Und ich bin sicher, dies entspricht auch der Ansicht der Regierung der DDR.
Die Bundesrepublik Deutschland stimmt im Gegenzug einer Reduzierung ihrer Streitkräfte auf maximal 370.000 Mann zu und verzichtet auf ABC-Waffen. Außerdem garantiert sie die Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnische Grenze. Am 12. September 1990 unterzeichnen die 6 Außenminister in Moskau den 2+4-Vertrag. Schon vorher, am 23. August, hat die DDR-Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl verkündet:
Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990.
Kanzler Helmut Kohl gibt das Abstimmungsergebnis der DDR-Volkskammer vor dem Deutschen Bundestag bekannt.
Der heutige Tag ist ein Tag der Freude für alle Deutschen.
Oskar Lafontaine, Ministerpräsident des Saarlandes und stellvertretender Parteivorsitzender der SPD, begrüßt den Beschluss ebenfalls, sagt aber auch:
Die Umstellung, meine Damen und Herren, von einer Kommandowirtschaft auf eine soziale Marktwirtschaft kennt nicht nur Gewinner. Ich sage daher an die Adressen der Menschen in der DDR, es wird auf lange Zeit unumgänglich sein, dass Härten entstehen. soziale Härten entstehen. Wir werden alles daran setzen müssen, sie zu vermeiden. Und ich sage an die Adresse der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik, sie werden auf einiges verzichten müssen, denn Solidarität ist kein Lippenbekenntnis, sondern verlangt die Hilfe derjenigen, die geben können. In diesem Sinne sind wir bereit, am Prozess der deutschen Einheit mitzuwirken.
Am 20. September wird der Einigungsvertrag mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit von der Volkskammer der DDR und dem Bundestag der Bundesrepublik verabschiedet. Am 2. Oktober 1990 treffen sich 1 Million Menschen in Berlin zu einem rauschenden Fest.
Es beginnt das Hissen der Fahne, die künftig hier als Flagge der deutschen Einheit für immer hängen soll. Schon ist sie auf halbem Mast, aber sie muss natürlich ganz nach oben, denn es ist ein Freudentag. Und um das Reichstagsgebäude, rund um uns herum, um die Flagge, sind die Raketen, insbesondere rote, gelbe. Sie sollen gegen den dunklen Himmel auch ein Schwarz-Rot-Gold symbolisieren. Die Flagge, langsam geht sie nach oben und die Freiheitsglocke, ich glaube, Sie können sie hören, übertragen vom Rathaus Schöneberg.
Deutschlandfunk, die Nachrichten. Deutschland ist wieder ein vereinigter und souveräner Staat. 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde nach dem Läuten der Berliner Freiheitsglocke um Mitternacht als äußeres Zeichen der Vereinigung eine riesige schwarz-rot-goldene Fahne am Mast vor dem Reichstagsgebäude aufgezogen. Bundespräsident von Weizsäcker, der zusammen mit Bundeskanzler Kohl und sämtlichen führenden Politikern Deutschlands vor die nach Zehntausenden zählende Menschenmenge trat, erklärte: In freier Selbstbestimmung wollen wir die Einheit in Freiheit Deutschlands vollenden.
Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden. Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.